SWR 2 Wissen.
Denkt ihr an Messer?
Bitte? Ja.
Abendbrotzeit bei Familie Peik. Die Mutter Annika schneidet Obst und Gemüse. Emma und Lotte decken den Tisch. Emil, ein Jahr alt, wartet ungeduldig. Er kaut am Schnuller und an einer Scheibe Brot, bis alle zusammensitzen, essen und erzählen.
Erziehung heute, Teil 3. Wie wird mein Kind selbstständig und frei? Eine Sendung von Silvia Plahl.
Sollte ich dann mal alleine einkaufen gehen, dann kann man immer die Tür aufschließen, dann hängt der da dran.
Ja, wenn du dann mal alleine einkaufen gehst, kann man einhauen.
Ja, aber dann bleibt der da auch dran. Emil sagt schon ja, 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 ja.
Und ich sitze beim Abendbrot und es erwischt mich aus dem Kalten heraus und ich merke, dass in meinem Kopf sofort losgeht und ich drüber nachdenke, okay, ab wann kann man das machen? Wann traue ich ihr das zu?
Annika Peik lebt seit knapp einem Jahr getrennt vom Vater ihrer drei Kinder. Beim Abendbrot widmet sie ihnen all ihre Aufmerksamkeit.
Auf der Rückseite ist Minus und auf der Vorderseite ist Plus.
Jetzt habe ich es verstanden.
Mama, ich hatte in den Mund den Pilz mit dem Brot drin.
Es gab heute Bonbonsaft in der Schule.
Lotte ist noch aufgeregt vom Kindergartentag. Die Freundin feiert ihr Geburtstag. Emma erklärt, wie sie in der Schule das Rechnen mit Plus und Minus gelernt hat und wie man Bonbonsaft macht. Während Emil plötzlich versucht, auf den Tisch zu klettern. Und inmitten all dem hat Emma, 6 Jahre alt, nach einem eigenen Hausschlüssel gefragt.
Wann ist das sinnvoll? Habe ich Angst, dass sie den Schlüssel noch verliert? Habe ich Angst, dass der sonst irgendwo landet? Oder können wir das schon ausprobieren?
Emma ist sehr freiheitsliebend, aber verhält sie sich auch schon sorgsam genug? Was passiert, wenn der Hausschlüssel im Gebüsch landet? Annika Peik überlegt, ob ihre 6-Jährige damit zurechtkommt. Oder ob dieser aktuelle Wunsch nach Selbstständigkeit vielleicht noch sinnlosen Frust erzeugt.
Also das geht in meinem Kopf so durch und ich merke, okay, da muss ich in Ruhe drüber nachdenken. Jetzt gerade ist es für mich noch kein Thema, aber vielleicht in einem halben Jahr. Mal gucken, wenn sie noch mal fragt.
Heute Abend hat Emma wegen des Schlüssels nicht nachgehakt. Sie wird dies dann tun, wenn es ihr wichtig ist, prophezeit der Züricher Kinderarzt Remo Lago. Denn das kindliche Streben nach Selbstbestimmung und Autonomie ist ein normaler Prozess.
Man spürt das am Kind. Es ist zufrieden, es ist aktiv, es will etwas, es hat kein Problem, Hilfe zu holen. Es ist aber auch selbstständig, hat eine eigene Meinung.
Doch wissen Eltern oft nicht, wie sie damit umgehen sollen. Soll der Nachwuchs entscheiden, wohin der Sonntagsausflug geht? Wie auf Wutausbrüche reagieren, auf Trotzphasen? Oder auch auf Ängste. Remo Lago sagt, grundsätzlich gilt, dass Kinder wachsen wollen und die Dinge selbst in die Hand nehmen möchten.
Und das erleben sehr viele Eltern als Entlastung, wenn man das mal kapiert hat. Wenn man wirklich überzeugt ist, das Kind will. Das will mit jeder Faser sich entwickeln. Und wir sollen es auch so akzeptieren, wie es dann letztlich auch ist.
Dem Kind seinen eigenen Weg ermöglichen. Über Jahrzehnte hat Largo hunderte von heranwachsenden Mädchen und Jungen begleitet und ihre Entwicklung in Studien untersucht. Seine Bücher sind Bestseller. Sie geben Eltern Antworten auf ihre Fragen zur Kindererziehung und zum Familienleben. Der Entwicklungsforscher stellt fest, jedes Kind habe einen inneren Drang, alle seine angelegten Fähigkeiten zu entfalten und es suche sich aktiv diejenigen Erfahrungen, die seinem gegenwärtigen Entwicklungsstand entsprechen. Ein Kind will sich Wissen und Fertigkeiten aneignen und Eltern sollen es dabei unterstützen, auf seine ihm eigene Weise selbstständig zu werden.
Sie schauen, dass es genügend Nahrung hat, dass es gesund bleibt, dass es sich geborgen fühlt, dass es soziale Anerkennung bekommt, dass es sich entfalten kann, dass es später Leistungen erbringen kann. Und, das denke ich, das ist nicht unwesentlich, dass die Eltern das Umfeld so gestalten, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden können.
Fürsorglich und liebevoll sein, Geborgenheit schaffen und den Söhnen und Töchtern in allen Lebenslagen die Chance geben, auf ihre Art zu wachsen. Von der Geburt bis zur Pubertät. Dabei ist die Verbindung oder die Beziehung zwischen Kind und Eltern die Grundlage von Erziehung, so formuliert es Largo. Sie beginnt mit der frühkindlichen Bindung eines Neugeborenen an die Personen, die ihm dabei helfen, zu überleben. Säuglinge brauchen Nahrung, Luft, Schlaf und Bewegung. Sind sie außerdem geschützt und gut aufgehoben, können sie ein Urvertrauen erleben und dies weiterentwickeln. Eine solche sichere Bindung gibt ihnen emotionalen Halt und stabilisiert sie ein Leben lang. Das haben viele Untersuchungen gezeigt. Die Hebamme Heike Schmiedes kauft noch schnell Heilwolle ein. Sie ist unterwegs in Berlin und ihre Zeit knapp bemessen.
Um einen Wochenbettbesuch zu machen.
Bei einer jungen Frau, die vor 4 Wochen ihre Tochter bekommen hat. Die junge Mutter ist 20 Jahre alt. Heike Schmiedes möchte ihr, wie allen anderen Eltern, einfache Anregungen für das Leben mit einem Baby geben.
Weil sie noch so angestrengt ist, den Wickelvorgang, das Anziehen hinzubekommen, sie darin bestärken, ganz viel mit ihrem Baby zu sprechen und vielleicht auch dem Baby genau zu erklären, was sie da eigentlich tut. Also es ist erstmal die Verlangsamung und es ist erstmal das Einstellen auf dieses kleine Wesen.
Eine Geburt wirft Unsicherheiten und neue Gefühle auf. Die Eltern und das Neugeborene müssen sich erst kennenlernen. Viele brauchen dabei etwas Hilfestellung. Denn immer mehr Eltern könnten die Signale ihrer Kinder nicht mehr erkennen, erzählt die Hebamme. Oft benötigen etwa Mutter und Kind noch Zeit, um die Geburt zu verarbeiten. Ein Baby weint deshalb vielleicht viel oder ist unruhig.
Und Eltern ständig daraus das Gefühl generieren, ich bin nicht gut genug, ich mach's nicht gut. Und sich dadurch so eine Spirale einstellt, ne?
Mütter fühlen sich nach der Geburt manchmal niedergeschlagen oder sind depressiv. Viele Frauen bleiben allein. Einige brauchen Unterstützung, sind finanziell nicht gut versorgt. Heike Schmiedes versucht, um Mütter und Kinder möglichst schnell ein soziales Netz zu spannen. Und daneben vermittelt sie immer das Gleiche. Den Benachteiligten wie den Wohlstandsfamilien, die nicht selten unter Zeitdruck stehen.
Bei dem Baby ankommen, ganz klein, in seinen Bedürfnissen und vor allen Dingen auch in seinen körperlichen Bedürfnissen. Nach Nähe, nach Ruhe, nach Geborgenheit.
Nein, zwei.
Die junge Mutter hält ihre 4 Wochen alte Tochter Maja auf dem Arm. Das Baby lächelt entspannt.
Ja, jetzt hat sie gerade gegessen und ist in ihre Decke eingepackt und das tut sie ganz gut. Dann hat sie nicht so viel Freiraum für Bewegungen. Ne? Das verunsichert sie immer. Dann schlägt sie die Arme auseinander und denkt, oh, wo bin ich?
Die Hebamme habe ihr das so erklärt, sagt die junge Frau. Und sie halte sich jetzt an das Einwickeln, weil sich Maja dann wohlfühlt.
Dass sie die Nähe und Liebe bekommt, die sie braucht, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Wärme und Geborgenheit habe ihr selbst als Kind oft gefehlt und sie möchte ihrer eigenen Tochter nun ausreichend davon geben. Das ist im Alltag mit einem Neugeborenen immer wieder eine Herausforderung. Wie jetzt. Maja wird gewogen und soll auf dem Wickeltisch etwas Heilwolle in die Windel bekommen. Sie friert und protestiert.
Hat's schon Heilwolle in der Windel drin?
Mach mal was rein.
Die junge Mutter erzählt von ihrer Angst, etwas falsch zu machen. Von der Wut, die plötzlich kommt, wenn Maja lange weint. Von dem Gefühl, überfordert zu sein.
Na klar, ich glaube, das hat jede Mama. Da will ich mich jetzt mal selber in Schutz nehmen. Das habe nicht nur ich.
Es hat Schwankungen nach der Geburt eines kleinen Babys rauf und runter. Aber wenn man sich ein bisschen Unterstützung holt und begleitet wird, dann ist das eine große Versicherung für die Eltern.
Der Münchner Kinder- und Jugendpsychiater Professor Karl-Heinz Brisch. Auch er hat schon viele verunsicherte Eltern gesehen und traumatisierte Kinder. Das Weinen oder Schreien von Babys ist für die meisten Mütter und Väter die größte Herausforderung. In vielen Städten gibt es Schreiambulanzen als Anlaufstellen. Doch warnen Rechtsmediziner, dass statistisch gesehen in Deutschland jede Woche 3 Kinder sterben, die von überforderten Erwachsenen zu Tode geschüttelt werden. Karl-Heinz Brisch glaubt, dass Eltern meist nur in ihrer fürsorglichen Intuition bestärkt werden müssen. Er entwickelte die Trainingskurse SAFE, sichere Ausbildung für Eltern. Mütter und Väter üben dabei, mit ihren Kindern feinfühlig zu sein, Blick- und Körperkontakt zu halten, einfühlsam zu berühren und zuverlässig zu reagieren, auch im Stress. Dass Eltern diese Fähigkeiten unabhängig von ihrem Hintergrund haben, hat gerade eine internationale Studie bestätigt. Mütter aus 11 verschiedenen Ländern nahmen ein weinendes Baby auf den Arm, trugen es herum und sprachen beruhigend mit ihm.
feinfühlige Interaktionserfahrungen beim Wickeln, beim Füttern, beim Spielen, beim Herumtragen. Da sagt das Baby, Mensch, diese Person, die erkennt meine Signale, die versteht, was ich brauche, an die binde ich mich, und zwar als Hauptbindungsperson. Es gibt da noch eine andere, die macht es auch schon ganz gut, aber nicht ganz so gut. Das wird meine zweitbeste Bindungsperson.
Mama zieht dich schon an. Du bist gleich fertig. Guck mal, jetzt machen wir den Body zu.
Ein Baby sucht eine Bindungsperson. Und das ist oft die Mutter, weil es diese bereits kennt, erklären Remo Largo und der Bindungsforscher Brisch. Es könnte aber auch gut der Vater sein, eine Pflegemutter, Großmutter oder Großvater, die Erzieherin in der Krippe.
Und wenn das mal vorbei ist, und das ist in der Pubertät der Fall, dann hört die Bindung auch auf.
Eine sichere Bindung im Gepäck, zumindest mit einer Person in der frühen Zeit erlebt, ist eine Schutzhaut. Vielleicht nicht für alle schrecklichen Geschichten und Dinge, aber doch für vielfältige Alltagsbelastungen. Dass ich mehr Ressourcen habe, mir Hilfe zu holen, andere um Rat zu bitten, dass ich auch mehr Bewältigungsstrategien habe.
Längsschnittforschungen, die über 50 Jahre gehen, zeigen diese Effekte. Auch Eltern haben Bindungserfahrungen aus ihrer Kindheit. Sie wurden vielleicht autoritär erzogen oder reformpädagogisch oder strikt anti-autoritär. Nicht wenige sind daher unschlüssig. Soll ein weinendes Baby nun immer auf den Arm genommen werden oder doch lieber nicht, jedenfalls nicht permanent? Die Berliner Ärztin für Psychotherapie Wiebke Baller begleitet viele Familien in ersten Krisensituationen. Sie sagt dazu in aller Deutlichkeit,
dass wir im ersten Lebensjahr unsere Kinder nicht verwöhnen können, dass wir im ersten Lebensjahr eigentlich alles unseren Kindern geben könnten, um denen ein Urvertrauen und eine wirkliche innere Stärke zu geben. Mit diesen starken Kindern dann aber auch zu kämpfen und in die Auseinandersetzung zu gehen, um sie dann im Rahmen einer Autonomieentwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten auch werden zu lassen, dann wären wir auf der sicheren Seite.
Ein wenig Disziplin ist im ersten Lebensjahr ganz fehl am Platz. Danach jedoch sollen Eltern den Konflikt um die Gummibärchen an der Kasse ruhig ausfechten, fassen die Bindungsexperten zusammen. Denn die elterliche Geduld und Einfühlung werden ab dem zweiten Jahr ganz neu herausgefordert. Sie treffen dann auf ein wuchtiges Autonomiestreben und den Trotz der Kinder. Jona ist 3. Er läuft gerade als Fledermaus verkleidet zu Hause um den Küchentisch herum.
Ich sehe das aus und dann sieht das aus.
Oh Jona, so stolperst du. Wenn du die Hose nur so halb hast und dann losläufst, dann stolperst du. Entweder hochziehen oder ganz aus.
Ich bin ein Geist.
Ein Stolpergeist, oder was?
Jona?
Nein.
Doch.
Nein, ich bin ein Geist.
Jonas Eltern sehen sich an. Der Vater hat die 5-monatige Malie auf dem Arm.
Das ist ja ständig irgendwas, mit dem man umgehen muss. Das Kind ist platt nach so einem Tag, nach einem lauten Kita-Tag. Man guckt sich die Situation an und versucht irgendwie möglichst elegant ins Bett zu kommen, ohne dass noch Sachen hochkochen.
Heulerei.
Heulerei.
Er schmeißt sich auf den Boden, wehrt sich, sagt, ich will nicht ins Bett. Oder er steht wieder auf. Jetzt geht's bei uns los mit Türen knallen.
Die Eltern sind sich einig. Da gibt es nur eine Strategie.
Aushalten, meistens aushalten und hoffen, dass nichts kaputt geht. Weil verbieten und meckern macht's nur noch schlimmer. Und es ist ja auch eine Zeit, also man muss es dann überstehen und dann irgendwann beruhigt er sich wieder und ist wieder der Sonnenschein.
An manchen Tagen fragen sie sich, warum Jona trotz eines schönen Ausflugs und eines großen Stück Kuchens nicht seine nette Seite zeigt, erzählen die Eltern. Auf dieses Warum aber gibt es keine Antwort.
Man merkt, dass Jona nicht rational denken kann.
Da muss man einfach mit einer gesunden Portion Fatalismus rangehen.
Ja.
Und sich immer wieder sagen, so ist es halt. Und dann irgendwie das Beste draus machen. Und ja, er kann das halt noch nicht so steuern. Man merkt ja bei sich selber allerdings auch, dass man es manchmal auch bei sich selber nicht mehr so steuern kann, weil es einfach auch tagesformabhängig ist.
Eine weise Erkenntnis. Denn manche Pädagogen sprechen auch vom Trotz der Eltern. Es ist die Zeit intensivster und widersprüchlichster Gefühle. Ab dem 3. Lebensjahr, sagt Remo Largo, werden sich Kinder ihrer selbst bewusst und entdecken ihre Wirkung auf andere. Gleichzeitig, so weiß man heute aus Entwicklungspsychologie und Hirnforschung, müssen Kleinkinder noch lernen, ihre Affekte und Emotionen zu regulieren. Sie reagieren sehr schnell mit Wut. Die rationalen Anteile in ihrem Gehirn entwickeln sich noch. Und damit sich diese gut ausbilden können, brauchen die Kinder auch viele Anreize. Anregungen und Gelegenheiten. Eltern werden mit Tipps überhäuft. möglichst kein Lob für gutes Verhalten aussprechen oder gar vermeintlich schlechtes Verhalten bestrafen. Vorleben, wie man miteinander kooperiert. Gefühlsüberladene Kinder sind oft besser nonverbal erreichbar und reagieren eher auf eine Zuwendung mit Mimik, Gestik und einem ruhigen Tonfall. Und freche Sätze oder ein unverschämtes Grinsen, was vielleicht provozierend wirkt, sollten Eltern in keinem Fall auf sich beziehen.
Mama, hast du schon die Erdbeeren gemacht?
Nicht.
Dann mach die jetzt endlich.
Ja, mach ich gleich.
Bei Familie Peik fordert gerade Lotte, 4 Jahre alt, viel nervliche Spannkraft und Gelassenheit ein.
Diese Selbstfindungsphase, wenn man die Banane durchgeschnitten hat, statt sie groß zu lassen oder schon geschält hat, obwohl sie es selber machen wollten und sie eben total ausflippt und es auch teilweise wirklich, keine Ahnung, 1/4 Stunde dauert über so eine Kleinigkeit.
Lottes Mutter hat sich angewöhnt, dann zu sagen,
okay, ich habe verstanden, du wolltest es gern anders haben. Es tut mir leid, dass es so gelaufen ist, aber so ist es jetzt. Und beim nächsten Mal versuche ich vorher zu fragen, was möchtest du?
Das geht beim Schneiden der Banane, morgens beim Anziehchaos meist leider nicht. Der renommierte dänische Familientherapeut Jesper Juhl schreibt in einem seiner neuesten Bücher über Werte, die Kinder ein Leben lang tragen. Einen dieser Werte nennt Juhl die Gleichwürdigkeit zwischen Eltern und Kindern. Er beschreibt gegenseitige Akzeptanz und Respekt als Basis für ein gutes Zusammenleben der Generationen auf Augenhöhe. Gleichwürdigkeit bedeutet jedoch nicht Gleichheit. Annika Peik.
Grundsätzlich ist, glaube ich, das, was so Selbstwertgefühl am meisten unterstützt, wenn die Kinder einfach als Menschen gesehen werden. Nicht unbedingt in dem, dass sie gleich mitentscheiden können und wir alles ausdiskutieren und immer Kompromisse finden, das finde ich nicht, sondern dass ich mir aber anhöre, was sie wollen. Also, dass ich mir auch anhöre, dass Lotte gerne jetzt die ganze Nacht Fernsehen gucken möchte. Dann kann ich sagen, das verstehe ich total gut. Das wäre bestimmt aufregend, das zu machen, aber ich entscheide, ich lasse das nicht zu.
Tun Eltern genau dies nicht, kritisiert Remo Largo, geben sie ihren Kindern oft sogenannte Pseudofreiheiten.
Zum Beispiel, wollen wir jetzt in den Zirkus gehen oder gehen wir lieber schwimmen? Oder also, da kann ein Kind schlicht damit nichts anfangen. Das ist eine Pseudofreiheit, eine Pseudo-Wahlfreiheit. Da sollte man sich schon bemühen, sich zu fragen, kann sich das Kind überhaupt etwas darunter vorstellen? Zirkus. Kleine Kinder ödet das total an. Ihr Lebensumfeld, das ist einige Meter und nicht bis zur Arena runter. Und dann fängt das Kind mühsam zu werden. Es quengelt oder will runter oder will nach Hause gehen und so.
Mama, machst du gerade gar nichts?
Ich hatte gesagt, da kommen nur alle Wassertiere rein und du willst jetzt alle Tiere reintun.
Nein, nicht alle.
Nur die, die du willst?
Nur das, was ich will, mache ich.
Die Eltern von Jona zum Freiheitsdrang ihres Dreijährigen.
Ja, manches kann ein dreijähriges Kind bestimmen und man braucht keine Regeln, aber nicht alles. Wenn Jona sagt, ich möchte nicht ins Bett, ist er trotzdem müde und die Eltern wissen, es ist absolut Schlafenszeit. Wir würden ihn aber zum Beispiel nie zwingen, sein Essen aufzuessen.
Und ein Dreijähriger kann halt auch noch nicht entscheiden oder auch nicht darauf Rücksicht nehmen, was sind die Bedürfnisse anderer. Dass die auch Bedürfnisse haben und mal was anders haben möchten. Dann kommt natürlich die Frage, warum nicht? Und dann sagt man halt auch, ja, weil es uns jetzt einfach auch mal stört.
Authentizität, Integrität und Verantwortung nennt Jesper Juhl als weitere wichtige Werte für das kindgerechte Wachsen und das gute Miteinander in Familien. Authentisch zu sein, hat Juhl vor einigen Jahren in einem Interview gesagt, erfordere heutzutage von Eltern ein neues Selbstverständnis. Denn die alten Erziehungsregeln hätten als Richtschnur ausgedient.
Wir müssen zum ersten Mal in unserer Geschichte auch versuchen, eine persönliche Autorität zu entwickeln. Was meine ich eigentlich? Wann meine ich eigentlich ja und wann nein? Also die meisten von uns haben es ja nie gelernt in unserem eigenen Elternhaus. Jetzt kriege ich eine Herausforderung für mein Kind und ich muss mich jetzt fragen, was will ich mein Kind sagen über mir? Was sind meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse, was mache ich mit, was nicht und so weiter.
Der Familientherapeut wünscht sich seit langem, dass Eltern nicht meinen, sie müssten ständig nett sein oder immer einen Konsens mit dem Kind anvisieren. In seinen Augen wollen viele viel zu krampfhaft vermeiden, dass ihre Kinder auch mal enttäuscht oder frustriert sind. Das gehe dann oft schief und ein bereits geäußertes Nein werde wieder aufgeweicht. Zu Recht ist das Kind dann verwirrt und rebelliert. Jesper Juhl findet, ein gleichwürdiger Umgang bedeute, auf beide Seiten zu achten.
Gewisse Ratgeber reden darüber, dass Kinder Grenzen brauchen. Sehr wenige Menschen reden darüber, dass Kinder Grenzen haben. Das müssen wir lernen, dass wir die Grenzen nicht verletzen. Weil wenn wir das machen, dann verletzen die auch unsere Grenzen. Vielleicht nicht mir als Vater oder die Mutter, aber andere Kinder, andere Menschen, die Lehrer.
Vieles entlädt sich dann spätestens in der Schule. Unsichere Kinder kränken andere und werden selbst gekränkt. Eine Sonderauswertung der letzten PISA-Studie zeigte auch, dass mittlerweile jedes zweite Schulkind Angst vor schlechten Noten hat. Für Psychologen und Kindheitsforscher ist das ein untragbarer Zustand. Denn viel zu oft und unbedacht werde Kindern im Elternhaus wie in der Schule gesagt, sie machten etwas falsch. Sie werden mitten in ihrem Wachstumsprozess gebremst und beleidigt.
Und der einzige Weg ist eine neue Erziehungskultur, wo wir die Grenzen vom Kinder wahrnehmen, ernst nehmen und wofür wir Respekt haben.
Eltern sind gehalten, zu ihrem Kind auch einmal klar und bestimmt zu sagen, ich will das jetzt so. Und gleichzeitig achtsam hinzuschauen und zuzuhören. Vor allem dann, wenn Kinder immer deutlicher Wesenszüge zeigen. Die einen sind schüchterner, die anderen impulsiver, wieder andere lutschen am Daumen. Das ist bis zum dritten Lebensjahr völlig unproblematisch. Kinder beruhigen sich damit selbst oder fördern sogar ihre Konzentration. Vielleicht aber entwickeln sie mit dem Daumennuckeln eine zu lange andauernde Gewohnheit. Wenn Eltern dies empathisch und liebevoll begleiten, geht der Automatismus meist im Lauf der Zeit wieder verloren, so die Erfahrung von Psychologen. Jona ruft aus seiner Spielecke, Regeln und Verbote finde er doof und auch wieder nicht.
Aber mach mal nicht. Das ist aber die Schule, ich kann sogar Auerküsschen. Auerküsschen. Na was, was dich Auer wegmacht?
Viele Sachen kommen bei ihm abends so raus, dass er dann so, ich sag mal, erzählt, was ihm auf dem Herzen liegt. Und das auch einiges dann so erklärt. Also heute Abend zum Beispiel wäre ich gespannt, was rauskommt, weil wir echt einen anstrengenden Tag hatten. Ob da nicht doch irgendwas war heute Morgen mit, ich durfte nicht mitspielen oder irgendwie sowas in die Richtung.
Karl-Heinz Brisch spricht von den unerhörten Verhaltensweisen, vom Herausrätseln kindlicher Bedürfnisse. Ein Kind, das abends immer wieder aus seinem Zimmer kommt, hat womöglich nicht wirklich Durst und auf keinen Fall will es die Eltern absichtlich ärgern. Sondern es kann noch nicht so gut alleine im Zimmer sein, weil der Vorhang wackelt und sich da vielleicht Gespenster verstecken. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Hier im Büro des Klinikleiters Professor Michael Schulte-Markwort kommen die schwierigsten Kindersorgen auf den Tisch. Schulte-Markwort sagt, er möchte ein Anwalt der Kinder sein.
Ein häufiges Thema, was auch für mich als Therapeuten immer wieder eine Herausforderung ist, das sind trennungsängstliche Kinder oder schulphobische Kinder. Und das sind die Kinder, die nicht zur Schule gehen können. Die kommen morgens nicht von zu Hause weg, haben Erbrechen, Übelkeit oder sonst irgendwie ganz schlimme Symptome oder eben nur Angst.
Wie Alina, von der Schulte-Markwort erzählt. Sie ist 10 Jahre alt und kann nicht sagen, was ihr Sorgen macht.
Alina hat eine nicht bewusste Angst davor, sie kommt aus der Schule zurück nach Hause und die Eltern sind nicht mehr zusammen. Indem sie aber merkt, dass ich mich diesem Thema zuwende und erstmal nur auf Elternebene kläre, wie groß ist die Gefahr, dass sie auseinandergehen oder nicht, oder muss ich ihnen auch helfen, dass sie sich trennen können, kann ja auch sein. Und je mehr wir das transparent machen und Alina kindgemäß an der richtigen Stelle mit einbeziehen, dann ist sie auch entsprechend entlastet und dann kann ich ihr auch zugestehen, dass sie ein Recht auf Traurigkeit hat. Und je mehr das gelingt, desto weniger muss sie es verschieben auf die Schulphobie.
Geschiedene Eltern, alleinerziehende Mütter und Väter und etwa jede 10. Familie ist in Deutschland bereits eine Patchwork-Familie. In solchen komplexen Lebensumständen müssten Eltern sich im Grunde besonders engagiert um ihre Kinder kümmern. Sie schaffen dies oft nicht. Und Psychologen und Pädagogen bieten auch hier verstärkt Kurse für sie an. Etwa das Konflikttraining Kinder im Blick.
Man kriegt da so einen Anstupser, dass man darauf mal achtet. Es geht immer um die Kinder. Eltern müssen eine Einigung finden, damit es den Kindern gut geht. Und den Kindern geht es immer nur gut, wenn beiden Elternteilen es gut geht. Man muss den Kindern auch klar und deutlich machen, das ist jetzt so, die Situation ist so. Aber die Kinder müssen das auf ihre Weise akzeptieren.
Die sechsjährige Emma hat zwei Wünsche. Einen heimlichen und einen für den Alltag.
Das wünsche ich mir für eine Sternschnuppe, das sage ich nicht, mhm. Sonst geht es nämlich nicht in Erfüllung. Dass Papi wieder bei uns wohnt.
Das glaube ich dir.
Und die Mutter versteht diesen Wunsch ihrer Kinder.
Und ich kann nur sagen, es geht nicht und es wird auch nicht mehr passieren und kann sie vom Prinzip dann nur darin unterstützen, dass sie darüber traurig sind oder wütend sind und das anerkennen.
Der Psychiater Schulte Marquardt geht mit den Kindern ihre vielfältigen Sorgen an. Mobbing und Mediensucht, Schlaf- und Essstörungen, Zwänge und Aggressionen. Auf unausgesprochene und verdeckte Probleme reagieren die meisten mit einem Leistungsknick, mit Angst oder Depression, sagt Schulte Marquardt. Um ihnen zu helfen, bräuchten Eltern vor allem eines, eine Zuwendungs- oder Beziehungskompetenz.
Mit dem Herzen zuzuhören. Warum macht mein Kind das? Habe ich eine Idee, warum mein Kind sich jetzt so verhält? Eltern sind Eltern, müssen verzichten, müssen vorgeben und vorleben. So setzt man dann auch Grenzen. Aber ich würde nie künstlich Grenzen setzen. Das ist mir so wichtig.
Schulte Marquardt fordert von Eltern, dass sie ihrem Kind niemals zumuten, eine extra erzeugte Belastung auszuhalten. Es gelte tunlichst zu vermeiden, eine quasi freie und starke Pippi Langstrumpf aus ihnen zu machen. Denn Pippi verdränge nur.
Ihre eigene Traurigkeit und ihr Verlassensein, ihre Einsamkeit verkehrt sie ins Gegenteil, indem sie so tut, als sei sie besonders stark. Und sie ist es dann auch, körperlich sehr stark, aber sie verleugnet jede Form von Gefühl, was eigentlich angemessen wäre.
Kinder werden selbstständig und frei, wenn sie als Wachsende und Lernende und als Individuen wertgeschätzt werden und dazu angeregt, selbst Erfahrungen zu sammeln und diese zu reflektieren. In ihrem Alltag erleben sie oft das Gegenteil. Manche werden vernachlässigt, manche überbehütet. Jesper Juhl empfiehlt, mit den Kindern Dialoge zu führen. Und das heiße nicht, sie immer nur etwas zu fragen. Annika Peik kennt das.
Wenn ich erzähle, also mir ist heute irgendwie den ganzen Morgen alles aus der Hand gefallen und ich bin voll genervt, weil Emil nicht richtig gut geschlafen hat, dann kommt auch, ich habe mich heute mit Daniel gestritten im Kindergarten.
Remo Lago sagt, Eltern, die ihr Kind gut verstehen, sehen, wie es sich entwickelt.
Das Kind ist wie ein Spiegel. Wenn ich so ein echt gutes Gefühl habe in Bezug auf das Kind, dann mache ich es richtig.
Ich lade alle Nachbarn von mir ein und Charlotte und Clara und Marlene. Aber ohne den Eltern. Und wir passen auf sie auf, dass die Geister nicht Marlene verschrecken.